Es war fast normal, in die Schule zu gehen und an jedem dritten Spind ein Hakenkreuz zu sehen. Oder auch im Duden, wenn man den aufgeschlagen hat, hat man da Symbole gesehen, verfassungsfeindliche Sachen. Es gab eine Radikalisierung durch Corona. Also das war definitiv spürbar. Unsere Schüler in Burg waren immer diejenigen, die gesagt haben, das ist doch alles verstunken und erlogen. Es gibt gar keinen Klimawandel, es gibt gar kein Corona.
Kleine Pause. Begegnungen in der Teeküche.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kleine Pause Podcast Begegnungen in der Teeküche. Heute wie so oft im Wohnzimmer und Büro, Wohnzimmer, Bücherregale, sehe ich auf jeden Fall.
Ja.
Schön, dass du da bist, Laura. Ich würde mich freuen, wenn du dich wie alle anderen Gästinnen im Podcast auch einmal kurz selber vorstellen würdest.
Ja, also mein Name ist Laura Nickel. Ich bin derzeit, also seit 2 Jahren ungefähr, als Schulleiterin einer Grundschule in Cottbus tätig und seit ungefähr, ja, jetzt schon mehr als 10 Jahren im Schuldienst auch unterwegs und habe verschiedene Schulformen schon hinter mir. Gesamtschule, Oberschule, Grundschule. Also bin eigentlich so richtig schön rumgewandert, wenn man so will. Und ja, ich habe, genau, wir haben ein Buch geschrieben mit meinem Kollegen Max Teske und da ist der Inhalt dieses Buches, ist Rechtsruck im Klassenzimmer, wo es um die Bekämpfung oder quasi um Strategien gegen den Rechtsextremismus in unseren Schulen geht.
Yes. Echt schon viel rumgekommen. So, ich habe gerade kurz gedacht, ich bin, was das angeht, ich mache viele Sachen so außerhalb von Schule, komme da viel rum, bin aber wirklich ein bisschen langweilig vom Ref an meiner Schule geblieben. Und jetzt, ich glaube, in Jahr 14 an meiner Schule. Aber ich hatte auch Glück. Ich war so in der Kölner Innenstadt und kann mit dem Fahrrad zur Schule fahren und so. Und das war so eine Luxussituation. Aber das kann ich nicht behaupten, aber bei dir steckt da ja auch ein bisschen Story dahinter, zumindest für einiges an Bewegung. Da werden wir jetzt sicherlich auch drüber sprechen. Du hast gerade schon deinen Kollegen Max angesprochen. Wir hatten eigentlich geplant, die Folge zu dritt aufzunehmen. Deshalb würde ich sagen, schicken wir einmal kurz Grüße raus.
Genau.
Denke, wir kriegen das auch zu zweit super hin. Ihr seid ja vor allen Dingen bekannt geworden, oder vielleicht würde ich auch sagen, war das auch der Anlass, dann später ein Buch drüber zu schreiben, über den Brandbrief, den ihr geschrieben habt. Willst du, viele kennen wahrscheinlich die Geschichte, du hast sie wahrscheinlich auch schon oft erzählt, jetzt auch im Kontext des Buches, aber ich glaube, es macht trotzdem Sinn, das zu Beginn so ein bisschen einzuordnen für die Zuhörenden, die jetzt vielleicht deinen Namen nicht so direkt zuordnen können oder eure Namen nicht so direkt zuordnen können, dass man so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal die Chronologie der Ereignisse so im Kopf hat oder zumindest auffrischt, bevor wir dann inhaltlich so ein bisschen tiefer reingehen.
Ja, klar, also gar kein Problem. Ja, wir haben jetzt, genau, 2026 und vor etwa 3 Jahren, also im April 23, haben Max Teske und ich an unserer damaligen Schule in Burg im Spreewald einen, ja, offenen Brief geschrieben, den wir tatsächlich ohne Beachtung des Dienstweges direkt an lokale Redaktionen geschickt haben. Und der war dann so eine Art Auslöser für eine große Debatte rund um das Thema Rechtsextremismus an Schulen. Also das war Inhalt unseres Briefes. Wir haben darin aber auch gesagt, dass wir beklagen, wie wenig oder wie schlecht personell ausgestattet Schulen sind, wie schwierig es ist mit dieser Thematik und die Demokratiefeindlichkeit überhaupt an Schule umgegangen wird. Und ja, also wir sind damals eben mit diesem Brief an die Öffentlichkeit gegangen und haben dann beschlossen oder beziehungsweise die breite Debatte genutzt, um das Thema weiterzutragen, politisch in die Politik reinzubringen und haben aber dafür eben auch viele Anfeindungen kassiert. Also das ging von harten Bedrohungen über, klar, ich meine, die kleinen Schikanen im Lehrerzimmer möchte ich das nennen, weil unsere Schule war eben alles andere als offen mit der Thematik.
Ich würde sagen, jetzt vor allen Dingen so aus Lehrerinnenperspektive, ne, das kommt ja logischerweise nicht von ungefähr. Also es gibt ja auch eine Vorgeschichte sicherlich, bevor man sich entscheidet, da irgendwie an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihr geht ja auch im Buch auch kritisch mit eurem eigenen Weg um. Also ihr reflektiert ja auch so ein bisschen, war das eigentlich die richtige Entscheidung? Welche Fallstricke gab es da vielleicht auch? Was würde man heute auch strategisch, würde ich es mal nennen, vielleicht auch anders angehen können, ohne zu sagen, dass es nicht auch ein möglicher Weg war? Ich würde gern so ein bisschen nochmal vor diesen Schritt in die Öffentlichkeit zurückgehen und fragen, wie war denn für euch die Situation vorher und wie seid ihr beide überhaupt zusammen zu dieser Entscheidung dann gekommen? Oder wie kam es zu diesem Punkt zu sagen, okay, jetzt funktioniert es hier vielleicht auch intern nicht mehr und wir brauchen irgendwie einen anderen Weg?
Ja, also man muss dazu sagen, dass bevor, also 2023 kam der Brief raus und wir waren schon, also ich war schon seit 2019 an dieser Schule und habe ja da seit 4 Jahren, wenn man so will, unter diesen Bedingungen auch gelebt und teilweise eben auch meine Klappe gehalten, lange, lange, lange Zeit, ohne dass ich das jetzt gutheißen will, was da passiert ist, aber es war fast normal, in die Schule zu gehen und an jedem dritten Spind quasi ein Hakenkreuz zu sehen. Oder auch im Duden, wenn man den aufgeschlagen hat, hat man da Symbole gesehen, verfassungsfeindliche Sachen. Es gab eine Radikalisierung durch Corona. Es gab, also das war definitiv spürbar. Auch damals diese ganze Debatte um die Klimawandel, Fridays for Future, ich meine, da kann man sich dran erinnern, unsere Schüler in Burg waren immer diejenigen, die gesagt haben, das ist doch alles verstunken und erlogen, es gibt gar keinen Klimawandel, es gibt gar kein Corona. Und das waren eben auch die, die dann irgendwann, also die schon da ist, dieses, ja, wie soll ich sagen, an einer Schule mit maximal 2% Ausländeranteil, die Ausländer an sich quasi als Feindbild heraufbeschworen haben und das immer auch wieder gut kundgetan haben. Na, also da waren Verschwörungstheorien an der Tagesordnung. Ich musste mir auch im Politikunterricht immer einiges anhören. Diskussionen generell waren gar nicht möglich. Es war immer ein pauschales, also die Ausländer nehmen uns hier die Arbeit weg, wir haben hier keine Perspektive gefühlt. Wie gesagt, alles, also was ihr Lehrkräfte erzählt, ist doch eh alles Quatsch. Ne? Also man hat uns auch gar nicht wirklich vollgenommen teilweise. Das betrifft natürlich nicht alle Schüler, möchte ich dazu sagen. Aber eben zum Beispiel im Jahrgang 9 damals, in 2023, fast jeden männlichen Jugendlichen, der dort in diesem Jahrgang unterwegs war, wohlgemerkt, da gab es keinen Migrationshintergrund, überhaupt nicht. Ne? Also da wurden im Gegenteil die wenigen syrischen oder ukrainischen Schüler, die wir da so an der Schule hatten, das war so die, also vielleicht pro Jahrgang 1, 2 Schüler, die wurden dann auch vom Fußballspielen ausgeschlossen, ja? Durften nicht mit dem Verein spielen. Also die waren im Bussen, also auf dem Weg in die Schule, Handgreiflichkeiten ausgesetzt. Denen ging es gar nicht gut. Aber es waren eben nicht nur Schüler mit Migrationshintergrund, sondern eben auch SchülerInnen, die sich einfach gegen Nazis positioniert haben. Die gesagt, die so einen Fuck-Nazi-Aufkleber, wie man ihn vielleicht kennt, auf dem Handy hatten, wurden dafür massiv angefeindet. Also die haben extreme Dinge berichtet von Hitlergrüßen und Parolen und es gab eine starke, wie soll ich sagen, rechtsextreme Szene, die auch mit dem Fußballclub Energie Cottbus zu tun hatte. Und es waren die Helden für diese Jugendlichen. Ne? Also es waren die, zu denen man aufgeschaut hat. Und ja, das ist nicht einfach so passiert. Wir saßen tatsächlich, ich kann mich erinnern, in so einer Art, das ist jetzt nicht eine Art, wir sind ja auch Lehrkräfte, also wir saßen in einer Fachkonferenz zusammen, wo wir mit Geografie, Geschichte, also Lehrkräfte vertreten hatten, die viel auch so ein bisschen auf unserer Seite waren. Also das waren so 7 Lehrkräfte, die gesagt haben, ja, hier geht's nicht weiter. Und eine Lehrerin, kann ich mich erinnern, wie heute, die hat gerade berichtet, wie sie das Thema Nationalsozialismus in ihrem Unterricht in Geschichte durchgenommen hat, in 14 Doppelstunden. Und dann hat sie gefragt, ja, wer von euch Schülerinnen und Schüler würde sich denn heute noch dem BDM oder der Hitlerjugend anschließen? Und es haben sich 14 Schüler gemeldet. Und wir waren einfach sprachlos. Wir saßen an dieser Fachkonferenz und ich wusste nicht weiter. Wir haben gesagt, okay, Schulleitung haben wir probiert, mehrfach, da kriegen wir keine Rückendeckung oder keine Unterstützung. Und es wird auch nicht mit den Eltern gesprochen und es wird auch gar nicht mit den Schülern gearbeitet. Und ja, da bin ich dann auf Max zugetreten nach dieser Konferenz und habe gesagt, na Max, Mensch, da gab es doch die Rüdli-Schule in Berlin-Neukölln. Die war mir irgendwie noch so, die kam mir so ein Gedanken einfach so, wie so ein Geistesblitz. Und dann habe ich gesagt, Max, wisst ihr was, das ist doch heute eigentlich eine Vorzeigeschule geworden oder Projektschule geworden. Da hat man das Thema, ist man aktiv angegangen. Und wir wollten ja an unserer Schule und explizit was ändern. Wir wollten da ja Lehrer bleiben. Und ja, daraufhin haben wir dann in einem Asia-Imbiss abends in einer Stunde diesen Brief geschrieben und an, ja, wie gesagt, lokale Zeitungen versendet. und das Ding wurde dann zu einem Selbstläufer. Ne?
Mhm. Genau. Bei der Rütli-Schule ist es ja ein anderer Blick auf die Schule. Ich glaube, man kann das Phänomen Brandbrief schreiben oder an die Öffentlichkeit gehen aus dem Kontext Schule da schon oder die Dynamiken, die losgetreten werden, da dran schon so ein bisschen zumindest vergleichen, ne? Also damals ging es ja dann los mit diesem Thema Brennpunkt Schule, ne? Sozialer Brennpunkt und so. Also der Begriff bewusst in Anführungsstrichen. Hier waren ja auch im Podcast schon einige Leute zu Gast, die auch vom Campus Rütli kommen und da auch ein bisschen einen anderen Blick vielleicht drauf haben und so. Und auch nach dem Brandbrief damals und auch einen anderen Blick auf das Leuchtturmprojekt Rütli, was ja jetzt so ein bisschen daraus geworden ist und so. Und trotzdem sind diese Dynamiken ja auch, ja, die wiederholen sich so ein bisschen, auch wenn vielleicht der Startpunkt da ein anderer war. Ne? Bei euch geht es um Rechtsextremismus und da ging es eher so darum, dass ja dadurch auch eine Migrationsdebatte wieder losgetreten wurde und auch ein sehr rassistischer Diskurs und so weiter, ne, den man mit Sicherheit ja auch kritisch betrachten kann. Denn das ist ja so ein bisschen verdreht so.
Ja, das stimmt, das ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, genau so, also der Anlass war mit Sicherheit nicht der gleiche, ne? Also es war ein ganz verschiedener Anlass, aber es ging wirklich um diesen Mechanismus, was uns klar war, damals schon in dieser Fachkonferenz ist, es fehlt uns an Ressourcen und wir wussten auch, in diesem starren Apparat, in dem wir uns befinden, wird sich so einfach nichts ändern und dieser Brief war quasi ein Hilfeschrei und so war das damals ja da auch und ich denke, ja, also wie gesagt, ohne sich inhaltlich so damit, das war wirklich der Mechanismus des Brandbriefschreibens, wenn man so will, hatte mich so, um etwas zu bewegen, wirklich die Bewegung herbeizuführen auf so einem forcierten Weg. Aber wir hatten natürlich nicht gedacht, dass das tatsächlich passieren würde, beziehungsweise, ja, darüber können wir heute streiten quasi, ne? Was ist jetzt passiert tatsächlich? Aber irgendwas ist passiert, ne?
Mhm. Zumindest wird ein Schlaglicht geworfen und es gibt eine Art von Aufmerksamkeitsspirale, die sich einmal hochschraubt und dann ist es wie bei vielen Dingen im Diskurs. Wie geht's dann weiter? Darauf kommen wir vielleicht gleich einmal kurz zu sprechen. Aber nochmal ganz kurz zurück zu dem, was du jetzt gerade geschildert hast, was mich noch interessieren würde, wie da so dein Blick drauf ist, weil wir ja, es ist immer so ein bisschen schwer zu vergleichen. Also jede Schule an unterschiedlichen Orten in Deutschland funktioniert ein bisschen unterschiedlich und es ist natürlich auch immer geprägt vom Einzugsgebieten und so weiter und von der Zusammensetzung der Schülerinnenschaft und so weiter und so fort. Dennoch ist Schule ja immer eine Art Mikrokosmos des Makrokosmos, der sich, also erstmal gesamtgesellschaftlich irgendwie wird in Schulen ja abgebildet, was in der Gesellschaft los ist und zumindest auch gesellschaftspolitische Themen und Diskurse werden natürlich, also da gibt's natürlich eine Wechselwirkung zu dem, was in Schule passiert. Vieles wird ja auch immer auf dem Rücken von SchülerInnen, von Jugendlichen ausgetragen an gesellschaftlicher Debatte. Und da wissen wir ja, okay, natürlich ist eine Gesellschaft, in der es Diskriminierung gibt, in der es gesellschaftliche Ungleichheitsverhältnisse gibt, in der es auch Ungerechtigkeiten gibt, ja, eine Gesellschaft, in der auch das in den Schulen stattfindet. Also in jeder nicht fairen Gesellschaft, also vielleicht ein bisschen salopp dahergesagten, auf eine salopp dahergesagte Art und Weise, finden sich diese Ungleichheitsstrukturen auch in Schule wieder. Und wir wissen, okay, dass wir befinden uns da immer in so ein bisschen in so einem Paradox, ne? Einerseits ist Schule dafür da, auch auf die Werte der Gesellschaft, auf Verfassung und so weiter und Demokratie vorzubereiten, unsere SchülerInnen zu mündigen, BürgerInnen zu machen und so. Also, ne, wir kennen ja alle unsere Aufgabe, genau. Und dann seid ihr ja jetzt aber an einem Ort, wo man das Gefühl hat, hier ist quasi schon am Startpunkt was schief. So, und mich würde da nochmal interessieren, ob du da schon nochmal so eine Entwicklung so im Verlauf der Schulzeit oder auch eine Radikalisierung im Verlauf der Schulzeit siehst, von so Beginn der Schulzeit bis vielleicht hin zu so einer 9. Klasse oder so. Und man vielleicht sagt, naja, ist es quasi schon, ich weiß nicht, ihr fangt in Klasse 6, 7 an. Ja, genau. Ja. Genau, das ist ja ein bisschen anders als bei uns, ne? Aber das ist halt so ein Gedanke, der mir gekommen ist. Weil es ja vielleicht schon einen Unterschied macht, ob man jetzt irgendwie in Klasse 4 oder 3 oder so ist oder ob man in Klasse 9 ist, weil als Lehrkraft wird man ja gegebenenfalls einfach in so eine, das ist, glaube ich, manchmal auch im Diskurs Leuten nicht klar, in so eine 9. Klasse reingeworfen, ja. Und da ist ja schon einiges im Vorfeld dann gelaufen oder da ist schon einiges vorhanden. Also lange Rede, kurzer Sinn, dieser Blick interessiert mich nochmal so ein bisschen, aber vielleicht auch die Zuhörenden. Wie war da so dein Eindruck an der Schule in Burg, wo es ja dann zu dieser Situation gekommen ist?
Ja, also das war auf jeden Fall, und da merkt man auch schon, sag ich mal, die Kraft und die Macht oder die, sag ich mal, die Wichtigkeit auch von Grundschule. Ne? Also egal, ob das jetzt 4 oder 6 Jahre sind, ich würde sogar sagen, in Brandenburg haben wir, und Berlin, das ist auch so einen kleinen Vorteil fast, weil wir sagen, okay, wir haben unsere Schüler noch bis zur 6. Klasse in der Grundschule und können ja gerade, wenn es so beginnt, also ich würde sagen, bei mir ist es so, wo ich sage, verfestigen macht, tut sich das so in der 5., 6. Klasse, dieses Gedankengut teilweise. Ne? Also ich sehe schon durchaus auch bei 6-Klässern, die einen gewissen Stil an den Tag legen. Das sieht man manchmal schon rein äußerlich mit dem, also bei uns so mit Scheitel, Fußballklamotte an. Also das sind jetzt nicht die Baseballschlägerjahre, wo man die Neonazis quasi an einem kahlgeschorenen Kopf erkennen kann und konnte. Ne? Aber das ist einfach so ein bisschen so die Auswahl, Sprache wird teilweise, es wird mit dem Soldatentum, also das ist wirklich auch, es wird das Soldatentum verherrlicht. Also das ist wirklich eine krasse Sache, wo ich immer noch nicht weiß genau, wo der Ursprung dessen liegt. Ich merke aber, das geht so in der 5., 6., also in der 6. noch mehr los, wo dann schon wieder, ich sag mal, der beste Beispiel ist, Kinder, die in meiner Schule waren, an der ich jetzt bin, die sind letztes Jahr in der 6. rausgegangen. Die wohnen jetzt von einigen Kollegen in der 7. Klasse, wo sie in ihrer, also bei uns ist quasi Oberschule, das, was vielleicht in einigen Bundesländern so Hauptschule genannt wird, das nennt man sie bei uns Oberschule, dort wurden sie gesichtet, wie sie jetzt mittlerweile ganz vermummt rumlaufen, wie sie mittlerweile ganz klar rechtsextreme Klamotten tragen, wie sie also so sich dieses Anfängliche sich noch schon wieder mehr krasser verfestigt hat. Und man kann schon fast sagen, Klasse 9 und 10, es ist schwer. Es ist ultra schwer noch zu sagen, hier können wir noch groß viel ändern. Ich finde, die Grundsteine dieses Demokratiebildung muss unbedingt schon in der Grundschule ansetzen und umso früh wie möglich, ne, Schülermitbestimmung und so ein Ding. Da können wir uns ja natürlich auch mehr drüber unterhalten, was da eventuell möglich ist, aber es ist einiges möglich, ne? Und eine 9. Klasse, die, also sag ich mal, wie es bei uns eben war, zu einer Großteil aus männlichen, vor allem männlichen Schülern bestand mit einem sehr krass rechtsextremen Gedankengut, da noch Großes zu erreichen zu können, ist unmöglich. Da ging es eher, sag ich mal, um Haltung, um dieses klare Ding von Schule ist hier ein Schutzraum für alle Kinder, für alle SchülerInnen. Ihr müsst eure Meinung draußen halten. Wir können sie nicht ändern, aber ihr müsst sie draußen halten.
Ja, ja, das total. Ja, in der politischen Bildung ist es ja auch, also immer wieder auch eine große Frage, wen kann man überhaupt noch erreichen und für wen macht man das quasi gerade? Also ich sag jetzt mal in Bezug auf ein Reagieren, ne, von Lehrkräften beispielsweise auf eine diskriminierende Äußerung, da ist vielleicht so der erste Impuls ja immer, dass man, also natürlich können auch diskriminierende Äußerungen von Lehrkräften kommen, ne? Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber jetzt gerade sind wir ja bei SchülerInnen, also nur, dass ich das hier einmal kurz erwähnt habe, ne? Dass das Problem auch sehr häufig nicht unbedingt nur die SchülerInnen sind. Aber wenn jetzt zum Beispiel in so einem Klassenraum eine, ich sag jetzt mal, rassistische Äußerung kommt, ne, dann ist vielleicht in so diesem alltäglichen drüber nachdenken darüber der Gedanke, dass man, wenn man darauf reagiert, die Person, die sich rassistisch geäußert hat, im Blick hat. Und wir wissen, ja, dass es da extrem darauf ankommt, ist es ein geschlossenes Weltbild? Woher kommt hier diese Äußerung? Kennen wir die SchülerInnen, den Schüler? Ist diese Person überhaupt noch erreichbar? Und ist die in dieser Situation erreichbar? Und ist es nicht wichtiger, beispielsweise darauf zu reagieren, für die anderen Personen im Raum, einmal aus einer Sicht des, wer ist vielleicht leise, sagt selber nichts, wird aber bestärkt dadurch, dass man reagiert, ja, also wer wird trotzdem in der eigenen Haltung bestärkt, auch wenn man sich vielleicht nicht traut, selber was zu sagen, vielleicht für diejenigen, die was sagen würden, aber oder sich positionieren würden, aber vielleicht einen kleinen Anstoß brauchen oder eine Form von Sicherheit, ne, in diesem Moment. Oder auch für die, die potenziell betroffen sind von der Aussage. Manchmal weiß man es nicht. Ne? Es gibt ja auch viele, die beispielsweise Identitäten unsichtbar lassen in unsicheren Kontexten und vielleicht nicht qua irgendwie äußerem Erscheinungsbild direkt sichtbar betroffen sind von einer rassistischen Äußerung und so weiter. Und das sind ja oft so Ebenen, die man in so einem allgemeinen drüber reden nicht unbedingt im Kopf hat, so, wenn man über dieses, wie verhält man sich denn in diesen Momenten zu diesen Aussagen und zu dieser sehr deutlichen Positionierung der SchülerInnen?
Also mir fällt gerade so ein super plastisches Beispiel ein, ja. Also gehen wir mal ein bisschen weg vom, also mittlerweile haben ja Studien auch festgestellt, dass man Rechtsextremismus, also Menschen, die rechtsextreme Meinung verteidigen oder innehaben, sind ja auch meistens rassistisch veranlagt, haben meistens auch eine homophobe Haltung, haben meistens auch eine sexistische Haltung. Und da ist mir eingefallen, also ich hatte zum Beispiel mal eine Geschichte, klassisches Beispiel, wenn man sich das Frauenbild im Wandel der Geschichte anschaut und gerade bevor man von Emanzipation reden konnte oder sagen wir mal sogar die 50er Jahren, wo vielleicht ein Text über das Thema Frauen hinterm Herd und Rolle der Frau und dann hast du da Kinder oder Jugendliche, männliche Jugendliche hier sitzen, die dann einfach mal raushauen, sag ich mal, ja, es wäre schön, wenn es heute immer noch so wäre, ne? Oder Frauen gehören nicht in den Herd oder sowas, ne? Oder ja, Frauen dürfen eigentlich nicht arbeiten gehen oder die Zustimmung des Mannes oder so eine Sachen. Also das ist ja, sag ich mal, etwas, was man sich, glaube ich, gut vorstellen kann, was in solchen gewissen aufgeladenen Stimmungen ja eben auch passiert. Und da wäre es ja eben schon die Sache, dass man sagt, okay, ne, stopp, ne, man selber, manchmal ist der Zugang vielleicht, da wäre es mir manchmal auch, magst du jetzt vielleicht zum Beispiel als männlicher Kollege sagen, ja, so geht es gar nicht. Das macht natürlich noch mal manchmal einen anderen Eindruck, als was vielleicht selbst von einer Frau kommt, wie in meinem Fall. Aber so wie, egal wie, es ist eben ganz wichtig, hier mal gleich einen Cut zu machen, ne, und gleich zu sagen, so funktioniert's nicht. Also du hast dich hier gerade echt mit dieser Äußerung ein bisschen ins Ausgeschossen, aber gleichzeitig eben, was schwierig ist, also einerseits müssen wir natürlich auch den, sag ich mal, in dem Fall Betroffenen sind ja eben auch, wenn man so will, alle weiblichen Jugendlichen im Raum, ne? Und also das betrifft ja gleich fast die Hälfte der Klasse, wenn man so will. Da wäre es natürlich toll, wenn man weibliche Jugendliche hätte oder auch vielleicht sogar männliche Jugendliche hätte. Das wäre natürlich noch mehr prima, wenn man die zu verstärken würde und sagen würde, ey, wenn die jetzt was sagen und mir zustimmen in meiner Lehrerhaltung, wenn ich sage, das geht gar nicht, was du hier gerade gesagt hast, da hat man unglaublich viel Lerneffekt. Ne, das, was du gesagt hast, ne, dann stärkt die Leute dann eben auch die, die vielleicht vorher nicht den Mund aufgemacht haben. Und diese Vorbildwirkung, und das habe ich ja auch so im Buch auch so, haben wir es auch erwähnt, man ist ja immer Vorbild. Also man ist ja auch Vorbild, wenn man es gerade nicht sein will. Das kann man sich nie aussuchen, ne? Und ja, das ist natürlich eine ultra wichtige Wirkung und umso mehr Beziehungsarbeit du dann in der Klasse leistest, ich glaube, umso mehr kann man auch mit den Jugendlichen nachher dann ins Gespräch gehen, die diese Äußerung dann getätigt haben. Ne, was, woher rührt das? Dieses antiquierte Bild zum Beispiel. Ja.
Voll. Und da wart ihr ja dann an dem Punkt zu sagen, also genau für das, was du gerade beschreibst, braucht es Ressourcen. Für das, was du gerade beschreibst, braucht es auch ein Zeit und auch Muße und auch Menschen, die das ähnlich sehen in so einem Kollegium, um sich darüber im Klaren zu werden, mit was für einer Situation sind wir hier eigentlich konfrontiert, ne? Mit was für geschlossenen Weltbildern vielleicht schon sind wir konfrontiert und in welcher Balance stehen wir oder steht das Ganze und wie gehen wir damit um? Und da wart ihr ja eindeutig an einem Punkt, in dem ihr gesagt habt, okay, da schwappt das Ganze über und wir sind an einem Kipppunkt angekommen, an dem wir das eben nicht mehr auffangen können, wenn hier nicht irgendwas passiert. Also sonst hätte es ja wahrscheinlich diesen Brandbrief nicht gegeben. Und da kommen wir ja auch auf eine strukturelle Ebene dann logischerweise. Ne? Das hat ja auch nicht nur was mit den Jugendlichen selber zu tun. Also ich meine, es sind immer noch Jugendliche und die leben immer noch in bestimmten Kontexten, ohne jetzt deren Welt sich irgendwie verteidigen zu wollen oder so. Das will ich damit sagen, absolut, ne? Ja. Aber trotzdem haben wir auch immer noch einen pädagogischen Blick in der Schule Und das ist eben in einem, da kommt es eben auch in, um auf die Zivilgesellschaft drumherum an und auf das Setting, in dem ihr euch befindet. Willst du da vielleicht nochmal ein bisschen beschreiben, mit welchen vielleicht auch im Nachgang Dingen ihr dann konfrontiert wart und das vielleicht verbinden auch mit so ein bisschen einer Analyse, weil das macht ihr ja auch im Buch, von so rechten Strategien, weil ich ganz oft das Gefühl habe, dass wir uns darüber vielleicht auch im Schulsystem, also ihr vielleicht auch schon ein bisschen mehr, aber vielleicht auch an Schulen, wo das noch nicht so, also oder wo es nicht, muss ja auch nicht unbedingt ein noch sein, so eklatant ist, gar nicht so bewusst sind.
Absolut. Also es ist absolut eine, sag ich mal, sicherlich auch in der Parteilandschaft Deutschlands im Moment ganz doll aufgeheizte Stimmung in diesem Spektrum. Also ich meine, wir müssen ja nicht um den heißen Brei rumreden. Also die AfD und deren also Ansichten spielen eine ganz große Rolle bei den Jugendlichen in auch in Burg oder in Südbrandenburg. Und zwar sofern, also dass man sich das wirklich so vorstellen kann. Und nicht so ist es auch passiert, dass Jugendliche bei TikTok oder Instagram hinter so ein, vor so einem Poster stellen von so einem grauhaarigen AfD-Politiker und sich damit ablichten lassen und sagen, hier, das ist mein Held, ja, ich huldige den oder ich sehe das auch so. Und ich kann mich auch erinnern, dass es dort in der Schule mal eine, wie soll ich sagen, da wurden Politiker verschiedener Parteien eingeladen, unter anderem auch ein AfD-Kandidat, und der war dann der King, der wurde, mit dem wurde sich fotografiert, der wurde dann hofiert von den Jugendlichen, ne? Also man merkt ein Bild, also diese, das funktioniert prima, was die AfD hier oder auch vielleicht andere, auch so identitäre Bewegung oder auch der dritte Weg, ne, also so eine Kleinstparteien oder Gruppierungen, die ganz klar damit werben, dass man bitte dieses Bild eines deutschen Jugendlichen, wie sie das sehen, dass das eben cool ist, verfängt, ansprechbar ist. Ja, Identität spielt eine große Rolle. Das Wort Heimat wird ja dann auch komplett fehl- oder missbraucht, möchte ich sagen, von solchen Leuten. Jugendliche hier sind sehr heimatverbunden. Die so zu meiner Zeit vor, wo ich dann Flügge geworden bin mit 18, 19, also vor 18 Jahren quasi, da war fast jeder der Meinung, ey, muss ja raus aus Südbrandenburg, irgendwo eine große Stadt. Das ist nicht mehr so. Die Jugendlichen bleiben hier in ihren Dörfern. Die halten die Traditionen hoch. Und ich finde, dieses, also so muss man sich das eben vorstellen. Und ich finde, das ist eher eine Frage von Land versus Stadt vielleicht, als eher von Ost und West, weil das ist auch mal so ein Thema gewesen. Hey, das ist ein ostdeutsches Problem. Aber es ist so, nach den 3 Jahren kann ich sagen, nein, die Erfahrung habe ich auch in Baden-Württemberg schon von Schulen, die auf dem Land sind oder in Bayern oder auch in Niedersachsen oder so, auch ländliche Bereiche erleben das ganz genauso. Und tja, und wir wurden ja wirklich nach dem Brandbrief, wir haben bundespolitisch da sehr viel Aufmerksamkeit, also sehr viel Zuspruch erhalten. Es waren ja auch beim Bundespräsidenten, hatten eine Auszeichnung quasi in der Beisein von Olaf Scholz und so eine Sache erhalten damals. Also es war krass hoch angebunden, aber sobald wir dieses Schulhaus betreten haben, waren wir die absoluten Außenseiter. Wir mussten es in der Lehrerkonferenz rechtfertigen vom Kollegium, wie wir auf die Idee gekommen sind, sowas an die Öffentlichkeit zu tragen. Und da war nicht diese, das war nie dieser Spruch von, das gibt's bei uns nicht, das Problem haben wir nicht, das wurde nicht gesagt, sondern es war eher so ein, so spricht man nicht öffentlich. Das war der Punkt. Ne? Also das muss man auch wirklich sagen, die Akzeptanz des Problems, es war dieses Selbstverständnis, das ist es überhaupt ein Problem. Wir hatten, ich kann mich an eine Lehrerkonferenz erinnern, hat eine Kollegin vor mir gesessen und gefragt, ob das Wort schwurzisch und homophob sei. Na, also wir hatten das Gefühl, ist das gewollt? Stellen die sich so an? Oder ist das teilweise, sind sie so unwissend? Ne? Und wir wurden dann eben auch, also die Jugendlichen haben sich dann eben auch zusammengerottet, die haben sich uns provoziert, teilweise wurde die Deutschlandhymne, also sagen wir mal die Strophe, die man nicht singen darf, wurde dann schon mal so provokant gesungen, und man hatte so das Gefühl von Ohnmacht, ne, keine Rückendeckung durch den Ort, durch die Gemeinde, wenig Rückendeckung, also kaum Rückendeckung durch die Eltern. Dann gab es dann eher so einen anonymen Elternbrief, der unsere Entlassung gefordert hat, weil wir so linksgrün versiffte Theorien den Kindern indoktrinieren würden. Es war, ja, wie soll ich sagen, also offene Prübeleien. Max wurde irgendwann mit seiner Tochter an der Hand am Supermarkt so bedroht, dass die Tochter angefangen hat zu weinen. Also es war schrecklich, ne, absolut schrecklich und beängstigend und es hat auch nicht auf. Also ich war gestern erst hier in Cottbus essen mit ein paar Kollegen und wurde gefilmt, ne? Also man hat dann so Jugendliche gehabt, ich weiß nicht, ob die aus Burg waren und woher die auch kamen, aber die haben sich dann, also, und es ist so dieses, keine Ahnung, die tragen einen Scheitel, die sind, haben so eine irgendwie so ein paar Runen auf, ich weiß gar nicht, ich kenne mich da auch nicht hundertprozentig aus in diesen Kreisen, ne? Aber du konntest die schon irgendwie einem politischen Spektrum zuordnen. Es war lange ruhig, bis das Buch rauskam, muss ich sagen, war es ruhig, ja. Zwischen, sag ich mal, August 2023 flaute das alles ein bisschen ab und dann bis März jetzt diesen Jahres. Aber es wird wieder mehr und ja, man muss hier teilweise wirklich ein bisschen Angst haben.
No. Ja, erstmal danke, dass du es auch so teilst. Ich finde, das ist ja immer so diese komische Spannung, ne? Man kriegt auf der einen Seite Applaus und Solidarität und wird so ein bisschen auch ein bisschen hochstilisiert, ne? Das ist dann so, guck mal, und ich glaube, das hat auch was mit der Rolle als Lehrkraft zu tun, ne? Also guck mal, was wir für Pädagoginnen und DemokratieverteidigerInnen hier so haben. Und dann, ich kann mir es sehr gut vorstellen, dann geht es aber auf der anderen Seite, die Fallhöhe ist halt riesig, in der Realität dann wieder irgendwie anzukommen an den Orten, auch wenn ich das jetzt selber nicht erlebt habe, aber es gibt ja einige solche Fälle, wo dann mehr über die Ausdrucksweise und die Sprache und vielleicht auch die Strategie gesprochen wird, als über das Problem selber und wo sich eben auch dann zeigt, wer hat eigentlich welche Haltung oder zumindest stellt sich mit welcher Haltung in dieser Situation denn wie hin und positioniert sich wie und so weiter. Jetzt habt ihr euch ja schon aber auch zusammengetan mit anderen Menschen und das ist ja auch was es sicherlich generell auch momentan mehr als zu unterstützen gilt. Deshalb fände ich es gut, wenn es ja auch so ein bisschen Platz bekommen würde, wenn du das vielleicht so ein bisschen, ja, davon ein bisschen berichten würdest. Davon schreibt ihr ja auch im Buch, ne, dass also natürlich, wir packen das Buch natürlich auch in die Shownotes, da kann man das alles auch nochmal nachlesen. Das schafft man, glaube ich, in so einem Gespräch auch nicht ganz, alles abzudecken. Aber das ist vielleicht auch etwas, worüber man auf jeden Fall immer sprechen muss und sollte, ne? Dass es natürlich auch die Leute und ja auch die SchülerInnen gibt in eurer Story, mit denen ihr euch so verbinden konntet.
Absolut. Also grundsätzlich war es ja so, und das ist so ein bisschen die positive Seite an dieser ganzen Geschichte, dass es unglaublich viel hervorgebracht hat, nämlich ein Bündnis, das wir gegründet haben, gemeinsam mit dem Pfarrer Lukas Pilio hier aus der Gegend und anderen engagierten Leuten. Da sind Sozialarbeiter dabei gewesen oder immer noch dabei, teilweise auch Lehrkräfte aus verschiedenen Schulen, Eltern. Das finde ich auch sehr spannend. Auch teilweise Schülern und Schülerinnen. Und es war, also man hat gemerkt, man rüttelt da was auf und es fühlen sich einige gesehen, die sich offensichtlich vorher nicht so gesehen gefühlt haben. Und gleichzeitig stärkt es einen natürlich ungemein. Deswegen würde ich auch immer wieder für jeden, der das jetzt vielleicht hört und sagt, okay, boah, ich merke irgendwie gerade ein paar Parallelen zu meiner Schule, zu meinem Kollegium. Also Alleingänge würde ich niemandem empfehlen, muss ich ganz klar sagen. Also ich hätte das damals ohne Max wahrscheinlich nicht mich getraut, zu tun. Und ich sag mal, das Bündnis oder auch die Menschen, die sich daraufhin dem angeschlossen haben, dieser kleinen Bewegung, die haben einen dann quasi weitergetragen, ne? Weil irgendwann die eigenen Ressourcen, die sind irgendwann aufgebraucht. Wir haben einen absolut krassen Beruf, ja, schon so. Wenn man diesen ganzen politischen und, wie soll ich sagen, wenn wir das mal wegpacken, haben wir schon so einen krass anspruchsvollen Beruf mit den neuen, also mit den Gegebenheiten, die wir jetzt im Moment haben. Und ich, ja, kann nur sagen, also es kann helfen, sich also seine Gedanken zu teilen. Also uns hat es definitiv geholfen, uns immer wieder zusammenzufinden und quasi über Sachen zu reden. Natürlich gibt es dann eben auch die Gespräche, die einfach negativ sind, weil man feststellt, wow, Aber man fühlt eben dieses Gefühl, also man hat dieses Gefühl von nicht alleine sein. Man hat das Gefühl von Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist ja auch wiederum das, was eigentlich die Rechten ja so wahnsinnig stark macht. Na? Auch die merke ich immer wieder, selbst wenn nicht alle den gleichen krassen Nenner, also irgendwie einen kleinen gemeinsamen Nenner haben die alle und dann stärken die sich, dann rotten die sich zusammen. Und manchmal glaube ich, dass wir auch manchmal als Zivilgesellschaft die demokratische Werte vertreten, auch mal irgendwie gucken, dass wir einen gemeinsamen Nenner finden, mit dem wir uns gemeinsam verbünden können. Ich sag mal, als damals diese Remigrationsdebatte von der AfD so hoch war, hat man ja auch wahnsinnig viele Leute auf den Straßen gesehen, die plötzlich demonstriert haben. Also das war so ein Aha-Erlebnis, es geht ja doch. Die Gesellschaft kann aufstehen, ja, und zeigen, ey, wir lassen das mit uns nicht machen, dass das Ganze leider wieder ein bisschen verpufft ist und ich das im Moment irgendwie das nicht mehr so merke. Aber ich glaube, so im E-Fall wären die wieder da, ja. Also man muss sich unglaublich hochziehen an positiven Dingen. Ja.
Ja, und man braucht es auch in der Schule. Ich glaube tatsächlich auch, dass da ein sich verlassen auf ein Kollegium, was ja nun mal, und das hat schon auch was mit strukturellen Dingen zu tun. Also ein LehrerInnenkollegium ist tendenziell, ne, das ist auch nochmal von Ort zu Ort und Stadt zu Stadt und so weiter, kann sich das natürlich unterscheiden. Aber tendenziell setzt sich das eher aus, was gesellschaftliche Ungleichheitsstrukturen angeht, privilegierteren Menschen zusammen. Denn natürlich kann man immer in Bezug auf bestimmte Dinge auch betroffen sein. Ja, also ich bin auch betroffen von Sexismus, aber trotzdem würde ich mich gesamtgesellschaftlich als privilegiert, was Ungleichheitsstrukturen angeht, bezeichnen. Und das ist vielleicht nicht unbedingt die Gruppe, die am ehesten erkennt, wann es wirklich schon Vorbereiten oder ein sich klar werden über bestimmte Rechtsdruck, aber auch um bestimmte Gefahren auch für die Demokratie so geht. Also ich habe oft das Gefühl, das ist immer so ein bisschen nachgeordnet, ja, weil man natürlich in einer relativ privilegierten Situation ist. Gleichzeitig, das gehört auch logischerweise zur Wahrheit dazu, auch wenn wir alle auf die Verfassung also zumindest die verbeamtet sind, ein Eid geschworen haben, glaube ich, dass es in Schule sehr häufig viel zu wenig Auseinandersetzungen darüber gibt, auch Streit, ja, also auch in der Kontroversität, was es denn eigentlich für eine Schule bedeutet. So, also was heißt das denn, dass wir das getan haben? Und was bedeutet das, wenn antidemokratische AkteurInnen mit ihren Schulen, und das kommt ja nicht von ungefähr, auch mit ihren Strategien, auch Schulen und Bildungseinrichtungen in den Blick nehmen? Und das tun sie, ja. Also das ist ja auch keine Überraschung, ja, dass sie das tun. Das ist eine logische Strategie und das passiert immer wieder. Also da können wir auch über die Meldeportale sprechen, ne? Über diese ganzen Debatten über Migrationsquoten und so weiter. Die ganzen rechten und rassistischen Takes, die immer wieder auf den Rücken von SchülerInnen ausgetragen werden. Und das ist also zumindest meiner Ansicht nach etwas, worüber wir uns aus so einer recht privilegierten Perspektive oft nicht bewusst sind, weil es betrifft halt viele nicht, ja, so, also zumindest in erster Hinsicht nicht. Und da kommen wir an Strukturen ran, ja, also wer hat überhaupt Zugänge auch zu diesem Beruf, ne, wie ist so da insgesamt auch Frage von Diversität, Vielfalt, wer möchte das auch machen, wer fühlt sich in diesem Beruf sicher, wer möchte auch in diesen Kollegien arbeiten und so weiter und so fort. Und das sind ja alles Fragen, die dann mit diesen Problemen zusammenhängen, ja, also über die wir irgendwie nachdenken müssten, so als, keine Ahnung, wenn wir jetzt Bildungsministerin wären, ne? Sind wir beide nicht, aber du weißt, was ich meine. Also und dann würde man vielleicht auch andere Antworten in Sachen Ressourcen oder Ressourcenverteilung und so weiter geben können. Deshalb ist es, glaube ich, total sinnvoll und es ist gut, dass du das auch nochmal betonst, auch außerhalb der Schule zu schauen. Das eine ersetzt das andere nicht, ne? Also es ist in diesem Bereich ja auch immer so ein bisschen, das muss irgendwie alles parallel laufen, aber sich zu vernetzen, zum Beispiel auch im Ort, ja, und zu sagen, hey, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich so wirklich auf das eigene Kollegium verlassen kann, wenn es so hart auf hart kommt. Und das ist ja auch was ihr berichtet. Und ja, vielleicht es schon im Vorfeld gehabt hättet, diese Vernetzung wäre es, also hätte Fahrradkette, ne? Aber das ist vielleicht was man auch als so ein Learning oder auch als Impuls mitgeben kann, so für Menschen in ähnlichen Situationen.
Ja, also Vernetzung ist unglaublich wichtig und Bewusstbarkeit machen eben auch. Und ich hoffe, dass wir eben, oder das Gefühl hatte ich eben auch hier in ganz Brandenburg und vielleicht sogar darüber hinaus, dass es eben, also ganz rein statistisch gesehen war ja wirklich ein Jahr nach unserem Brandbrief 2024, haben sich die Zahlen ja teilweise verdoppelt an, die gemeldet wurden an Schulämter, ans Ministerium hier mit den rechtsextrem rassistischen, also allgemein demokratiefeindlichen Taten. Das glaube ich nicht. Das ist so ein bisschen, manchmal versuche ich so, diese vielleicht ein abstrakter Vergleich, aber das Thema Depression zum Beispiel, ne, auch da gibt es immer wieder, also gab es in der Vergangenheit einfach Ereignisse, die das Thema, dieses Gebiet so weit in den Vordergrund gereiht. Und das gab es vorher trotzdem schon. Nur das wurde, war eben nicht so sichtbar. Und Sichtbarkeit ist unglaublich wichtig. Sichtbarkeit ist vielleicht der erste Schritt überhaupt, um das Problem anzugehen. Und ich glaube wirklich, dass in all dem Stress, den wir als Lehrkräfte teilweise oder an Schule tätige Menschen teilweise ausgesetzt sind, dass Dinge einfach nicht bewusst sind. Ne? Und ich mache da auch niemandem, auch keinem Kollegen oder keiner Kollegin einen Vorwurf, die sagt, boah, was soll ich denn jetzt noch machen? Also gerade das Thema Demokratiebildung wird manchmal so von oben herauf ab raufgesetzt, ne, auf den sowieso schon super stressigen Schulalltagen. Da war es uns auch oder auch im Buch ein bisschen wichtig oder ein bisschen wichtig zu sagen, dass Demokratiebildung passiert ja schon ganz kleinen Dingen, ja, indem ich eine Schülersprecherwahl so durchführe und sage, hier, das sind die Aufgabenbereiche, die SchülersprecherInnen mit in die Verantwortung nehmen in der Klasse zum Beispiel, indem ich auch im Kollegium ein demokratisches, also ein gutes Klima schaffe, in dem wir miteinander reden können. Das ist auch, also das ist alles schon Teil von Demokratiebildung, ja. Und führt dazu natürlich, dass wir uns alle wohler fühlen, ne? Also das hat auch positive Dinge. Das ist dann, ja, es ist also wirklich, es kann nur gewinnbringend sein. Das muss man immer wieder sagen. Und die Sichtbarkeit ist eben das der erste Schritt, ne?
Mhm. Genau. Ja, und schon auch darauf einigen, wo tatsächlich, oder was heißt darauf einigen, also sich klarzumachen, wo tatsächlich auch Grenzen sind. Ne? Also in all der Kontroversität auf auch einem politischen Spektrum von Meinungen und so weiter, braucht es ja gerade im Kollegium schon auch eine gewisse Art von Klarheit. Und ich habe oft das Gefühl, dass das so ein bisschen so qua Demokratie gegeben scheint. Ja, also als wären irgendwie...
automatisch, was, ne?
Ja, als wären irgendwie alle... nur weil sie irgendwie Lehrkräfte sind, in ihrer Haltung so nicht diskriminierend oder so, ne? Also nur weil sie so Pädagogin sind, das ist ja Quatsch, ja? Also, und sich darüber im Klaren zu sein, hier widersprechen wir quasi unserem Auftrag, ja? Also ganz abgesehen davon, was das als Mensch heißt, ja? Also jetzt erstmal so rein in diese auch Professionalität, dass man da auch als Schule auch mal in den Diskurs gehen muss oder auch mal sagen muss, ja, das muss uns schon auch klar sein. Also hier geht's jetzt, Demokratie heißt nicht, dass alles okay ist an Meinungen, ja. Demokratie heißt, und auch nicht bei Lehrkräften so, ne? Und das ist einfach irgendwie Vielfalt bedeutet, ja, wir können alle einfach unterschiedlicher Meinung sein. So, no, sorry. Und ich glaube manchmal, dass diese Auseinandersetzung auch bei den Erwachsenen in Schule fehlt. Und wie soll das dann so nach unten, also ich, wenn man es jetzt in so einem hierarchischen Verhältnis sehen wollen würde, ne, also in den Unterricht und so weiter und damit an die SchülerInnen übertragen werden. Da sind wir trotzdem natürlich bei diesem Dilemma, dass die SchülerInnen auch schon ganz viel mitbringen, ne, und auch nicht nur in Schule existieren und so weiter, aber da merkt man ja schon, an wie vielen Säulen man da irgendwie arbeiten muss. Vielleicht nochmal so ein bisschen zum Buch. So, du hast ja eben schon gesagt, dass sich das seitdem auch wieder so ein bisschen verändert hat. Warum habt ihr euch denn entschieden, das zu tun? Weil das war ja vielleicht auch so ein bisschen absehbar, ne? Wenn es dann nochmal so Aufmerksamkeit gibt, bewegst du dich da doch bestimmt auch immer in so ein bisschen so ein Spannungsfeld. Gehe ich jetzt hin und sage, ich mache diese öffentliche Arbeit weiter, obwohl ich auch bestimmte Erfahrungen damit gemacht habe, mit dieser Aufmerksamkeit, so gute und als auch schlechte, oder sagst du, Du hast ja die Schule gewechselt, ne? Du hast ja eben gesagt, du bist jetzt Schulleiterin an der Grundschule. Ich konzentriere mich da auf meine tatsächliche Arbeit so im Job selber. Und dann so diese, ja, da, also da bewegt man sich ja irgendwie. Und da war ich ja auch sicher bewusst, dass so ein Buch natürlich nochmal ein Schritt ist in die Öffentlichkeit auf der einen Seite. Gleichzeitig bist du ja auch noch an der Schule und hast jetzt nicht irgendwie gesagt, ich hänge das Ganze erstmal an den Nagel und werde Aktivistin oder so. Weißt du?
Ja, tatsächlich bin ich auch, also ich sehe mich gar nicht so krass aktivistisch tatsächlich, ja. Also ich bin immer so der Meinung, was wir tun, ist eigentlich das Mindestum oder das Grundding, was wir machen müssen als Demokraten, wo die an Schule tätig sind, aber auch generell mit anderen Menschen zu tun haben. Ja, das mit dem Buch ist eigentlich ganz witzig, weil im Endeffekt, jetzt haben wir Ende Mai 2026, ich glaube im November 24 kam damals ein Literaturagent auf uns zu und hat total aus dem Nichts, so kann man so sagen, und hat irgendwie gesagt, ey, habt ihr nicht Lust? Und er würde die Idee einfach mal so verschiedenen Verlagen vorstellen und wir sollten halt so ein Exposé drüber schreiben. Und das war das erste Mal, dass ich mich mal so rein theoretisch mit diesem ganzen Thema auseinandergesetzt habe. Ne? Vorher waren es eben Interviews oder mal Gespräche oder Podiumsdiskussionen, alles super, aber jetzt hatte ich die Chance oder hatten wir die Chance, das Ganze nochmal zu bündeln, ne? Und irgendwie auf Papier was festzuhalten, hat auch irgendwie so eine gewisse Wirkung, ne? Das ist dann irgendwie für immer festgehalten. Und das war für mich so ein, also ich will nicht sagen Abschluss, weil das war es ja nun gar nicht. Also es ist ja eher so eine, aber es war so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein rundes Ding einfach. Und dann haben wir ja wirklich letztes Jahr, also ich kann mich erinnern, ich hatte den Sommerferien gefühlt keinen Tag frei, habe das Ding einfach so geschrieben mit Max zusammen. Und es ist ein Prozess, ne? Es war ein großer Prozess, der auch noch viel, also die Anfangsidee für das Buch ist eigentlich gar nicht mehr das, was draus geworden ist, sondern es hat sich viel mehr entwickelt daraus. Und dieser Schreibprozess war unglaublich wichtig und es war, und ich habe im Schreibprozess auch gemerkt, wie wenig das Thema noch, also wie unbefriedigend eigentlich das Thema immer noch ist, wenn man so mal die Realität in den Schulen sich hier anschaut, ne? Aber es immer noch so viel Potenzial und immer noch so viele Möglichkeiten gibt, immer noch so viel zu tun ist, um sag ich mal, vielleicht doch noch bei einigen Schulleitungen oder bei den Lehrkräften ein Umdenken im Kopf irgendwie zu bewirken. Was, wie gesagt, ich glaube, das ist ähnlich wie bei den Schülern. Ich habe für den neuen Klassen, die ich anfangs gesprochen habe, die vielleicht so festgefahren in ihrer Meinung, in ihrem sozialen Umfeld sind, dass sie da gar nicht rauskommen. Aber ich kann eben, und das ist auch unser Ziel mit dem Buch so ein bisschen, die Kollegen und Kolleginnen stärken, die vielleicht sich das noch nicht bewusst gemacht haben oder sich noch nicht getraut haben. Oder, ne, also das ist eben zu sagen, ja, wenn ihr demokratisch handelt, dann handelt ihr richtig. Das ist eure, also wenn ihr euch einsetzt, dass an eurer Schule Veränderungen angestoßen werden, die und vielleicht auch Kollegen mal, sag ich mal, indem ihr in die Schulleitung vielleicht auch rantretet und ihr sagt, so geht's nicht weiter, ihr müsst das machen. Und Schulleitung reagiert vielleicht auch endlich mal. Ja, also man hat, es sind die kleinen Dinge, dieser Mikrokosmos, von dem du am Anfang gesprochen hast. Ne? Schulen sind ein Spiegelbild der Gesellschaft, aber sie funktionieren ja auch von sich, ne? Und sind so absolut, ja. Also Kolleginnen sind selber auch komplette selber ein kleiner Mikrokosmos, ne? Das ist total spannend. Ne? Man erlebt selber, wenn man verschiedene Schulen durchlebt oder durchwandert oder besucht, jedes Kollegium ist irgendwo anders. Ne?
Voll.
Das ist schon spannend.
Ich finde, was so ein Buch natürlich auch immer irgendwie bestärkend macht, so, also das ist zumindest so ein Effekt, der sich bei mir auch immer wieder so einstellt. So. Und deshalb freue ich mich auch immer wieder, selbst wenn das irgendwie Dinge sind, mit denen ich mich viel beschäftige und irgendwann wiederholen sich ja dann auch Dinge, ne, wenn man sehr viel in bestimmten Wabbits irgendwie liest oder wenn man eure Geschichte vielleicht vorher schon auch ein bisschen verfolgt hat oder so, ne, natürlich erfährt man viel Neues und kriegt es dann nochmal, wie du gesagt hast, so gebündelt. Da und manchmal denkt man so, ich weiß doch eigentlich schon voll viel zu dem Thema, ich beschäftige mich viel damit und dann liest man's. Und ich finde das immer wieder total hilfreich und bestärkend, so eine Bewusstwerdung bei sich selber irgendwie, dass die immer wieder angeregt wird. Na, also ich glaube, ich kann mir nicht oft genug bewusst werden darüber, was so rechte und antidemokratische Strategien sind. Ja, also ich glaube, es hilft mir immer wieder, das immer wieder zu hören und auch von unterschiedlichen Menschen irgendwie formuliert zu hören, auch um mir klarzumachen, beispielsweise, ich nehme jetzt mal so einen Punkt raus, diesen Punkt der Verunsicherung, ja, also dass das Strategie hat, ja, also dass all diese Dinge, die gemacht werden, über die kleinen Anfragen, ne, bis hin zu ja. Dingen, die immer wieder, also zum Beispiel die Tatsache, dass es nicht unbedingt progressive Menschen sind, und das sind jetzt oft so ein bisschen plakative Begriffe, egal, ich verwende sie jetzt einfach mal, die das Thema Neutralität in Schule immer wieder setzen, ja. So, das ist kein Zufall, dass wir so oft über dieses Thema sprechen und sich immer wieder bewusst zu machen, wer setzt ja. eigentlich dieses Thema? Wer, entscheidet das eigentlich und springen wir über diese Stöckchen? Oder reicht es, dass wir uns einmal klar gemacht haben, das ist die Gesetzeslage, so sieht's aus, das ist unser Grundgesetz, ja, und ich werde jetzt nicht zum 100.000. Mal über dieses Thema sprechen. Und who is talking, ja, also ich gebe selber Fortbildungen zu dem Thema, aber ich bewege mich da immer wieder in so einem Spannungsfeld, ne, in diesem so, wir müssen auch aufpassen, so wie oft wir darüber reden. Mir wurde mal vorgeworfen, dass ich, also vorgeworfen ist übertrieben, ne, kam mal so ein Feedback, dass ich so genervt sei von diesem Thema. Und ich dachte so, wir müssen genervt sein, weil uns das immer wieder aufgezwungen wird. Eigentlich müssten wir uns selber sehr klar darüber sein. Ich verstehe, dass es bei beispielsweise LehramtsanwärterInnen und so da die Verunsicherung wirkt. Also die hat ja eine Wirkung, das ist schon klar.
Genau,
ja?
genau. So,
und deshalb müssen wir an das Thema ran, deshalb mache ich das beispielsweise auch. Mhm. Aber in dem Bewusstsein darüber, irgendwann ist es auch gut. So,
das ist super interessant.
Als ein Beispiel so. Und das hilft mir halt total, wenn ich das bei euch dann auch nochmal lese, weißt du? Also ich mache selber irgendwie Fortbildungen zu dem Thema, erzähle auch anderen immer wieder, das sind rechte Strategien, das kommt nicht von ungefähr, dieses immer wieder ins Reagieren gezwungen zu werden, dieses Unmut stiften, Chaos stiften, auch dafür sorgen, dass Leute sich nicht mehr gut verstehen, dass Leute sich misstrauen, dass irgendwie ein Kollegium nicht mehr so klar irgendwie miteinander positioniert ist und so weiter. Das ist Arbeit, die seit Jahren geleistet haben. Nicht erst an dem Peak, vielleicht wie bei so einer Eskalationsstufe wie bei euch, sondern das machen die auch an Schulen, wo man das jetzt vielleicht noch gar nicht erkennt. Ja, also diese Strategien, die funktionieren. Und trotzdem, ne, wenn ich das dann bei euch lese, denke ich, egal wie oft ich darüber rede, danke, dass es da auch nochmal steht, dass ich das nicht alleine irgendwie darüber nachdenke, sondern dass wir uns da auch zusammentun können und überlegen, was sind denn unsere Strategien so.
Genau. Und das ist eine super, super, super interessante Perspektive, die du gerade eröffnet hast, dass wirklich das ja auch Teil der Strategie ist. Ne? Also ja, auch das weiß man ja eigentlich, also weiß ich eigentlich, aber dass du das auch nochmal erwähnst, das war ja sofort auch prämedial, auch von gewissen, von der Partei, eben von der AfD zum Beispiel, sehr, sehr forciert, dieses Neutralitätsgebot. Auch selbst im Lehrerzimmer, ne, seid ihr doch gar nicht neutral mit eurer Meinung, ne? Oder ihr müsst euch da doch, oder es wurde eben auch von Kolleginnen, die Unsicherheit waren, die eigentlich, sag ich mal, schon die demokratische Ziele hatten, aber die sich da nicht getraut haben, ne? Also diese Verunsicherung wirkt, und das wurde ja auch nicht nur, also selbst hier in meinem kleinen Ort, in dem ich jetzt lebe, in der Nähe von Cottbus, war in dieser hiesigen Grundschule schon ein Vorfall, dass ein AfD-Politiker sich da so dermaßen beim Schulamt beschwert hat, warum eine Lehrkraft im Unterricht sich in seinen Augen gegen die AfD positioniert hat, zum Beispiel, ne? Und das wird dann immer ganz groß aufgerissen. Der Schulleiter musste im Endeffekt eine Stellungnahme schreiben, um das Gerücht oder quasi das aus der Welt, es wurde eine Lehrerkonferenz oder sowas einberufen. Und also das ist ja auch nicht nur Unsicherung, das ist auch eine Zermürbung, ne? Also es ist auf der einen Seite auch, ne, also verunsichern und wir machen die platt, indem wir denen einfach so auf die Nerven gehen, sodass sie gar keine Lust mehr haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und genau das ist das, sich zu bewusst machen, wie du schon sagst, dass das Teil der Strategie ist, ist da halt unglaublich wichtig, weil dann wird man eben auch ein bisschen, na, wie soll ich sagen, immuner gegen diese Strategien, ne? Ja, absolut.
Und das im besten Fall gemeinsam. Ich habe das auch irgendwann mal so runtergeschrieben und ich würde mir auch wünschen, das passiert in meiner Schule auch nicht, ne, dass wir uns einfach mal hinsetzen würden und wir würden mal über diese Strategien sprechen und überlegen, haben wir eigentlich selber eine Gegenstrategie? Haben wir Ideen, wie wir darauf reagieren? Und das auch bevor irgendwelche krassen Sachen passieren, ne? Also es gibt in Köln, gab es zum Beispiel, das war 2021, hier gibt es so Fahnen, also oder so Banner von so einer Initiative, da steht drauf, kein Fädel für Rassismus. Und Fädel ist Kiez quasi, ne? Also oder Viertel so. Und die haben die immer wieder bei so Aktionstagen verteilt und so weiter. Und die hingen auch an vielen Schulen, ne? Also ich meine, es gibt viele Schulen, die sind Schule der Vielfalt, es gibt viele Schulen, die sind Schule, ich sag's bewusst in Anführungsstrichen, ohne, ne, ist ja echt gegen Rassismus, ne? Und so weiter. Das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Und die, da sind dann AfD-Leute rumgegangen. Und das ist auch ehrlich gesagt egal, ob das jetzt AfD ist oder sonst wer. Jetzt, ich glaube, es gibt durchaus auch diese Positionen in anderen Parteien, ja. Aber trotzdem, in dem Fall war es die AfD, rumgegangen, wirklich in ganz Köln und hat geguckt, an welchen Schulen hängen diese Banner und haben dann einen Antrag im Rat gestellt, was denn mit den, also das kann man auch alles online nachlesen, muss man ein bisschen recherchieren, aber da findet man diesen Antrag. Was denn passieren würde mit den SchulleiterInnen dieser Schulen, weil sie ja gegen das Neutralitätsgebot verstoßen würden, wenn sie an der Schule hängen haben, kein Fädel für Rassismus. Und das ist jetzt ein so ein Beispiel und da ist nichts Großartiges mit passiert, ja? Also so, aber wenn das immer wieder gemacht wird, ne, und wir haben das ja auch im Bundestag, wir haben es in allen Landtagen, ne, so diese Themen werden immer wieder, dann wird irgendwann darüber gesprochen und dann kommt ja auch, also diese Mechanismen zu erkennen und wie sich das auch auf Schule auswirkt, auf so einer politischen Ebene, ist schon wichtig, ja, also da kann man auch drüber diskutieren, was jetzt eigentlich dieser ganze Umbau von Demokratie leben mit diesen AfD-Strategien und so zu tun hat, vielleicht nicht im direkten Bezug, aber so durch diese Zermürbung, durch dieses immer wieder Thema, Themen setzen, durch immer wieder auch, das ist ja auch ein Derailing, ne, von richtigen Problemen, ne? Also dieses Verschieben immer wieder auf die gleichen Debatten, ne? Das immer wieder das gleiche Problematisieren, da machen ja durchaus auch Menschen wie unser Bundeskanzler mit nach Silvester und so weiter und so fort, ja. Also das ist so und ich glaube, darüber in Schule und mit einem Kollegin zu sprechen und zu sagen, okay, wir müssen das alles irgendwie mal so ein bisschen abschütteln. So, uns einmal kurz irgendwie so wie so sortieren und sagen, was wollen wir hier? Wie wollen wir hier zusammenarbeiten? Wie ermöglichen wir denn auf Basis des Grundgesetzes hier zu arbeiten und ein demokratisches Miteinander zu fördern? Was ist unsere Vision? Ja, und wie gehen wir damit um, wenn uns das passiert? So, und das sind, glaube ich, alles Dinge, die vielleicht manchmal so übersehen werden, weil man dann eben sagt, ja klar sind wir Demokraten, klar gehen wir auf die Demos. So, und es ist ja auch gut und wichtig, ja, also wenn man da irgendwie sich in so einem Moment entscheidet, aber dann ist ja die Frage, was passiert danach? So, und das passiert eben, wenn es nicht in Schule passiert oder man das nicht angestoßen bekommt, dann muss es eben in so Netzwerken passieren oder Organisationen, Bündnissen wie bei euch, um es dann so nach und nach, ne, dann kommt immer mal eine Lehrkraft von der Schule rein, dann kommt vielleicht mal eine Schulleiterin dazu, dann kommt irgendwer aus der externen politischen Bildung dazu und das ist natürlich nicht die ideale Situation, aber ich glaube schon, dass das super, super wichtig ist. So.
Absolut, also ich denke auch, das sind wichtige Punkte, die du ansprichst und ich meine, was auch so ein Ding ist, genau, also man muss einfach mit dem Kollegium im besten Fall so eine Situation schaffen oder so ein miteinander Leben schaffen, miteinander arbeiten schaffen, indem man nicht unvorbereitet bei solchen Sachen ist, ne? Wenn eben, ich sag mal, auch die Regenbogenflagge, ne? Also mit der, also in Burg war das ganz krass, ne? Also wir hatten da auch eine Primarstufenkoordinatorin, also die von der Grundschule quasi, das war eine Grund- und Oberschule, also ein gemeinsames Schulzentrum. Und die Frau ist der Wahnsinn, die hat immer die Regenbogenflagge obwohl sie dreimal abgerissen und sogar einmal verbrannt wurde, glaube ich. Und da war die einfach hartnäckig, ne? Da war sie einfach hartnäckig. Und ich finde, ein gewisses Stück an Hartnäckigkeit, aber eben auch durch die Gemeinschaft gestärkt, das war eben da nicht so, ne? Sie war eben nicht durch eine Gemeinschaft gestärkt, sondern eben nur durch, leider durch zu wenige eigentlich, aber die hatte unglaublich selbst einen hohen Anspruch. Und ich finde, Werte, gemeinsame Werte sind wichtig, die wir, und wir müssen die einfach auch verteidigen, ne? Und wir müssen einfach gucken, dass wir gemeinsam, ob nun, wie gesagt, im Kollegium oder eben im Netzwerk irgendwo uns wappnen und uns selbst stärken und dadurch eben auch SchülerInnen stärken, die Stärke brauchen, weil, was wir ja nicht vergessen dürfen, das sind eben Jugendliche, das sind eben pubertäre Jugendliche, die eine ganz krasse Entwicklung gerade durchmachen, so auch ohne diesen ganzen ideologischen Bullshit, dem die sich teilweise aussetzen. Ja, also dass man wirklich, also ich, das ist auch das, was ich so aus den letzten 3 Jahren mitnehme, die eigenen Ressourcen, das Privatleben, das sich selbst um sich selbst kümmern, das muss an allererster Stelle stehen. Und auch danach muss ich eben schauen, wie ich mit meinen Freunden, mit meinen Kollegen auch in Schule klarkomme zum Beispiel. Und dann kann ich mich auch so gestärkt um die Kinder kümmern. Aber wenn irgendwo was hakt, dann muss ich gucken, dass ich das irgendwie bereinige. Das ist ein schwieriger Prozess, aber der muss eben stattfinden, ne?
Voll. Und immer auch in dem Bewusstsein, dass es natürlich auch nicht nur auf den Schultern von, also es müssen natürlich auch Forderungen an die Politik gestellt werden und so weiter. Und es kann nicht nur auf den Schultern der einzelnen Lehrkräfte irgendwie oder auch SchulsozialarbeiterInnen und so weiter, ne? Also all und SchülerInnen und Eltern liegen, aber eben auch so. Also es ist eben so, ja, wir gehören halt alle dazu, ne? So.
Richtig.
Und immer nur zu sagen, ja, das ist das Problem, ist halt, weil wir keine Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommen, ist halt auch keine Lösung, ne? So, es ist Problem.
Genau.
Aber es ist eben auch nicht das, also das sollte nicht der Grund sein, weshalb man da jetzt stehen bleibt und einfach nur sagt, ja, deshalb funktioniert es nicht.
Genau. Nee, genau. Ja. Funktioniert nicht, ja.
Ja, ja, voll. Vielen Dank. Ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden.
Und es, ich glaube auch.
Gibt jetzt zum Glück auch euer Buch so, also, und ich glaube, dass es total wichtig ist, dass ihr das auch nochmal zusammengeschrieben habt, ne, dass man diesen Effekt dadurch auch nochmal so ein bisschen verstärkt und vielleicht auch multipliziert, dadurch, dass man eure Story liest, aber darüber auch nochmal über viele weitere Dinge in diesem Kontext irgendwie nachdenken kann. Am Ende jeder Folge dürfen die Gästinnen ja immer eine Hausaufgabe stellen, auch wenn es ganz oft gar keine Hausaufgaben in Schule mehr gibt. Darfst du das aber natürlich auch so für alle Zuhörenden, für irgendwas, was über unser Gespräch hinaus weiß, es kann was ganz Praktisches sein, es kann aber auch was zum Nachdenken sein. Genau, damit man so aus der Folge rausgeht und vielleicht die noch so ein bisschen mitnimmt und nicht einfach nur sagt, okay, danke fürs Gespräch und ciao.
Ich glaube, also da ich ja davon ausgehe, dass die meisten der ZuhörerInnen schon über 15 sind, also volljährig und älter, würde ich sagen, die Hausaufgabe wäre, wenn du quasi jetzt deinem 15-jährigen pubertierenden Ich begegnen würdest, welche 3 Dinge würdest du ihm oder ihr in den nächsten für die Zukunft auf den Weg geben? Also wirklich nochmal so in sich gehen und sich mal so, also weil das ist so, das ist dieser Rückbezug auf sich selbst, ne? Also das ist manchmal auch unglaublich wichtig. Ja. Genau.
Ja, vielen Dank. Wir packen alles, was du möchtest, was ihr möchtet, noch in die Shownotes. Und ich glaube, dann kann man auch selber nochmal so ein bisschen weiter lesen und vielleicht auch nochmal nachlesen. Und wenn ihr euch bei uns melden wollt und Ideen habt und so, teilt das gerne. Ich glaube, das können wir auch gerne teilen.
Ja, ja. Absolut. Ja, vielen Dank. War eine super coole Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs Ergebnis. Hör da auf jeden Fall gerne rein. Und ja,
danke. Und an alle, die zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.